J.
Oh, is this good?
November 1979 in L.A. Auf dem Anwesen der Playboy-Villa ist eine Rollschuhbahn aufgebaut. Dutzende leicht bekleidete Partygäste ziehen tanzend Kreise. Mittendrin der 53-jährige Hugh Hefner, ebenfalls auf Rollschuhen. In Schlaghose und Jeanshemd führt er eine Rollschuh-Polonaise an. Zwischen Luftballons am Rand sind Kameras aufgebaut. Ein Team des US-Senders ABC filmt das Spektakel mit. Der TV-Moderator, beiges Sakko, Rollkragen, dunkles Toupet, tupft sich die glänzende Stirn und lehnt sich zum Kameramann.
Film mal die Blonde im grünen Bikini. Das ist Miss August, Dorothy Stratton.
Sein Kollege an der Kamera presst konzentriert ein Auge gegen das Gummiguckloch und schwenkt der Frau mit dramatischer Föhnfrisur nach. Im Vorbeifahren wirft sie einen Luftkuss in die Linse.
Dorothy Stratton. Ein echtes Bilderbuch-Playmate. Jung, blond und verspielt. In Zeitlupe stelle ich mir das noch schöner vor.
Der Moderator nickt, während er Stratton nachstarrt. Es handelt sich um den Ende 40-jährigen Richard Dawson, Showmaster einer beliebten TV-Gameshow und dafür bekannt, Frauen ohne ihre Zustimmung auf den Mund zu küssen.
Hefner hat salonfähig gemacht, was früher als moralisch verwerflich galt. Wie alt ist sie? 19?
Das könnte dein Enkeltochter sein.
Holt Dorothy ran, wir brauchen O-Töne.
Durch Kopfhörer bekommt das TV-Team Anweisungen aus der Regie. Der Moderator winkt die junge Frau zu sich heran.
Dorothy, Darling!
Hallo?
Dorothy Stratton lächelt schüchtern. Beim Anblick der Männer wirkt sie etwas unsicher.
Dorothy, nur keine Angst. Ich beiß ja nicht. Ich küsse nur.
Der Moderator rückt so nah an die junge Frau heran, dass sie leicht zurückweicht. Trotz ihres Unbehagens behält die 19-Jährige ein freundliches Lächeln bei.
Halb Amerika ist verrückt nach dir. Und jetzt spielst du auch noch im Kino als Schauspielerin. Was macht deiner Meinung nach das perfekte Playmate aus?
Ich bin nicht sicher. Ich dachte immer, ich sei hässlich. Eines Tages kam ein Mann in dem Diner, in dem ich gekellnert habe, zu mir. Er meinte, ich sei hübsch und wir sollten Fotos machen. Damals wusste ich nicht, dass ich dafür nackt sein soll. Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt, eine Fantasie zu bedienen.
So ist es gut. Skate doch nochmal für uns vor der Kamera und zeig, was du hast.
Oh, okay. So?
Super. Ein bisschen mehr Spaß. Sie ist wirklich das perfekte Playmate. Zahm wie ein Lamm und folgsam wie ein Hündchen.
Die Playboy Roller Disco und Pyjama Party wird 1979 als dreistündiges TV-Special beim US-Sender ABC ausgestrahlt. Der Produzent? Hugh Hefner selbst. Hinter der Live-on-Tape-Aufzeichnung steckt ein gezieltes Marketingmanöver. Die Marke Playboy will massentauglicher werden und den ramponierten Ruf retten. Seit 5 Jahren liegt ein dunkler Schatten über dem Imperium. Hefners persönliche Assistentin, Bobby Arnstein, war 1975 wegen Drogenhandels zu 15 Jahren Haft verurteilt worden und hat sich das Leben genommen. Durch den Prozess ist auch der Playboy-Chef selbst unter Verdacht geraten, illegale Geschäfte zu leiten. Mit dem TV-Spektakel kann Hefner kurzzeitig von den Kratzern am Image ablenken. Doch nur wenige Monate nach der öffentlich ausgestrahlten Rollschuhparty wird der Playboy-Kosmos erneut in Schockstarre versetzt. Dorothy Stratton, Playmate des Jahres 1980, wird ermordet. Der Fall läutet ein Kapitel ein, das als das düsterste des Playboy-Unternehmens in die Geschichte eingehen soll. Hefners amerikanisches Erfolgsmärchen droht immer mehr zum Albtraum zu mutieren. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Imperium, die Playboy-Story von Studio J. Ein Vierteljahrhundert nach der ersten Ausgabe ist Playboy längst mehr als ein Magazin. Seit 1959 sorgen mehr als ein Dutzend Clubs, Hotels und Casinos unter dem Bunny-Logo für Millionengewinne. Insbesondere das Glücksspielgeschäft in Großbritannien ist zur Goldgrube geworden. Mit den Einnahmen aus den Bunny-Clubs unterhält Hefner ein ganzes Multimedia-Imperium. Dazu gehören TV- und Filmproduktionen, ein Plattenlabel und ein Buchverlag. Aber mit der zunehmenden Normalisierung von Erotik in Fernsehen und Magazinen ist Playboy nicht mehr konkurrenzlos. Die Verteidigung der Marktführerschaft bleibt eine Gratwanderung. Auf der einen Seite gilt es, nicht altmodisch zu wirken. Auf der anderen droht Playboy mit zu viel Freizügigkeit seine Massentauglichkeit und damit auch lukrative Werbedeals zu verlieren. Dazu hat sich mit der Frauenbewegung der späten 60er Jahre auch wachsende Kritik an der Vermarktung und Sexualisierung junger Frauen formiert. Playboy-Chef Hefner gibt sich zwischen seinen Villenanwesen und dem legendären Bunny-Privatjet siegessicher. Dabei merkt er nicht, dass sein Unternehmen die maximale Flughöhe bereits erreicht hat. Playboy steuert auf seine bislang größte Krise zu. Am Rande des Abgrunds wird Hefner gezwungen werden, Geld, Einfluss und eine Freundschaft zu opfern und seine Männermarke in völlig neue, weibliche Hände zu geben. Das ist Folge 3 von 4. Das Playboy-Paradox. Mitte 1975, in der Playboy-Villa in Los Angeles. Hugh Hefner sitzt in einem Meer aus Zeitungsschnipseln in seinem Bett. Er trägt einen Bademantel und raucht Pfeife.
Hef, Arthur Kretschmer und Robert Preuss sind da.
Hefners neue Assistentin, eine Frau namens Mary O'Connor, betritt in Anwesenheit zweier Männer im Anzug das Schlafzimmer. Arthur Kretschmer, seit 3 Jahren Redaktionsdirektor beim Playboy, nimmt auf einem Stuhl Platz. Playboys Finanzleiter Robert Preuss setzt sich in Ermangelung an Alternativen auf Hefners Bettkante. Zaghaft schlägt er einen Ordner auf.
Wir haben schlechte Nachrichten, Hef. Playboy schreibt zum ersten Mal rote Zahlen. Die neuen Playboy-Ressorts in New Jersey und Wisconsin rentieren sich nicht. Die Golfplätze, der Wasserpark und das Skigebiet sind halb leer. Allein die Hotelsparte hat uns dieses Jahr über 1,7 Millionen Dollar Verlust eingebracht.
Hefner zieht nachdenklich an seiner Pfeife. Das Minus entspricht einem heutigen Wert von etwa 9,3 Millionen Euro.
Durch den Vietnamkrieg ist alles teurer geworden. Aber auf schlechte Zeiten folgen immer gute.
Nur wenn wir handeln. Tut mir leid, Hef, aber wir müssen unsere Ausgaben in den Griff kriegen. Dein Lebensstil in der Menschen verschlingt Unsummen. Über 70 Angestellte, die Dauerpartys, die beheizte Poolgrotte, der Privatzoo und das Heimkino. Dazu die ganzen Frauen, die hier leben, inklusive Taschengeld, Autos und Beauty-Eingriffen. Alles über die Firma. Und der Betrieb deines Bunnyjets kostet auch Millionen. Playboy ist ein börsennotiertes Unternehmen. Wie soll ich das den Aktionären erklären?
Der Playboy-Lebensstil ist seine eigene Kultur. Das ist Werbung. Ich bin eben nicht nur Verleger, sondern auch Privatzoobesitzer, Produzent und Philosoph. Kurz, eine Legende.
Hefner nimmt einen Schluck aus einer Pepsi-Flasche. Preuss erhebt sich kopfschüttelnd von der Bettkante.
Hef, die Neuverfilmung von Shakespeares Macbeth war ein finanzielles Desaster. Die Playboy-Aktie ist von 25 Dollar pro Stück auf nur noch 4 Dollar eingebrochen. 4 Dollar! Wir müssen den Gürtel enger schnallen.
Hefner streckt gelassen die Beine auf der Brokat-Tagesdecke aus.
Kommt gar nicht in Frage. Arthur, was gibt es Neues aus der Redaktion?
Redaktionsleiter Arthur Kretschmer holt einige Magazinausgaben aus seiner Aktentasche und platziert sie auf Hefners Bett.
Wir haben einen neuen Herausforderer. Hustler.
Verblüfft blickt Hefner auf ein Magazincover, das eine liegende Frau von hinten zeigt, in nichts mehr als einem Strumpfband.
Der Erotikmarkt eskaliert weiter. Zumindest sind wir mit unserem aktuellen Cover am Zahn der Zeit.
Arthur Kretschmer rückt sich besorgt die Brille zurecht.
Naja, mit einer Darstellung einer Frau mit Hand im Slip haben wir uns keinen Gefallen getan. Die Ausgabe wird mancherorts nur in braunen Papiertüten verkauft. Unseren Werbepartnern gefällt das gar nicht. General Motors, Ford und Chrysler drohen, die Zusammenarbeit zu beenden. Das wäre ein Verlust von bis zu 40 Millionen Dollar. Jährlich.
Heffner schluckt trocken. Die Summe entspricht einem Wert von heute mehr als 287 Millionen Euro.
Ach, wisst ihr was? Diese Schmuddelblätter sollen sich gegenseitig zerfleischen. Playboy hat ein ganz anderes Niveau. Ich schlage vor, von jetzt an konzentrieren wir uns mehr auf jugendfreie Mainstream-Themen. Videospiele, Mode, Hi-Fi-Stereo-Anlagen. Natürlich bleiben die Playmates das Herzstück unseres Magazins. Aber da muss man für die Nacktbilder das Heft eben kaufen. So bleibt außen alles jugendfrei, Playboy-massentauglich und unsere Werbekooperationen sind nicht in Gefahr. Damit eins klar ist, ich werde meine Playboy-Kultur weiterleben. Bis zum letzten Atemzug.
Die finanzielle Notlage ist nicht nur das Resultat schlechter Presse und wachsender Konkurrenz. Sie geht auf wirtschaftliches Missmanagement zurück. Mit seinen vielen Geschäftszweigen, vom Plattenlabel bis zum Limousinenservice, hat sich der Playboy-Chef übernommen. Trotzdem weigert sich Heffner, Preuß Forderungen ernst zu nehmen. Als Playboys Finanzchef durchsetzt, dass Heffner für sein Anwesen in L.A. Miete an das Unternehmen zahlen soll, ist eine Grenze überschritten. 1976 entlässt Heffner Robert Preuß aus seiner Position beim Playboy-Konzern. Stattdessen holt er sich einen Krisenmanager ins Boot, der mehr seinen Vorstellungen entspricht. Derek J. Daniels, früher Chefredakteur einer Tageszeitung in Detroit und Leiter einer Verlagsgruppe. Wie Heffner inszeniert sich auch Daniels als wohlhabender Junggeselle, liebt das Glücksspiel und Partys. Doch Sparmaßnahmen bleiben unausweichlich. Die Playboy-Filmproduktion, das Plattenlabel sowie mehrere Clubs und Hotels werden geschlossen. Und auch der Bunny Jet wird verkauft. Ende der 70er durchläuft das Magazin eine werbefreundlichere Umstrukturierung. Es geht nicht mehr nur um Partys, Mode und Sex, sondern auch um Sporttrends wie Aerobic und Sonnenbänke. Dazu kommen Interviews mit Ikonen wie dem Künstlerpaar John Lennon und Yoko Ono, dem Boxer Muhammad Ali sowie der Sängerin Cher. 1976 gelingt sogar ein Interview mit dem damaligen US-Präsidentschaftskandidaten Jimmy Carter. Ein Beleg für die kulturelle Macht des Magazins. Der Friede mit den Werbepartnern ist wiederhergestellt. Aber inmitten des Aufschwungs reißt ein Verbrechen tiefe Risse ins Image. Im August 1980 wird das Playmate des Jahres, Dorothy Stratton, von ihrem eifersüchtigen Ex-Mann ermordet. Er will ihre Unabhängigkeit nicht akzeptieren. Er schießt zunächst die 20-Jährige und dann sich selbst in einer Wohnung in L.A. Der Mord an Stratton markiert einen Wendepunkt des Playboy-Images. Der Fall wird zum Symbol für die dunkle Logik hinter dem Playboy-System, männliche Besitzansprüche und Abhängigkeiten. Eine Welle von Skandalen rollt an. Und der nächste hat das Potenzial, das gesamte Imperium zu Fall zu bringen. Februar 1981 in London. Vor dem Playboy-Club und Casino an der Park Lane stehen mehrere Polizeiwagen mit Blaulicht. Unter den Blicken von Schaulustigen und Presse tragen Mitarbeitende der Londoner Polizei Kisten und Säcke voller Dokumente aus dem Gebäude. Eine leitende Polizistin und ein Ermittler der Glücksspielbehörde laufen zu einem dunklen Auto.
Hey, was ist hier eigentlich los?
Kein Kommentar.
Ist das das Ende des Playboy-Glücks?
Haben Sie das gefunden, was Sie erwartet haben?
Wir sind durch alle Schubladen, Spieltische und in die Büros sämtlicher Mitarbeitenden gegangen.
Damit sollte genug an Informationen beschlagnahmt sein.
Die Polizistin holt eine Packung Zigaretten aus dem Handschuhfach und startet den Motor.
Der Leiter der Playboy-Casino-Kette, Victor Launce, steht da oben an seinem Schreibtisch und streitet alles ab.
Ihr Kollege von der Glücksspielbehörde, ein Mann mit auffälligem Schnurrbart, blickt durch die verregnete Windschutzscheibe auf die Gebäudefassade mit metergroßem Bunny-Logo.
Victor Launce hat das Unternehmen mit aufgebaut.
Unter ihm ist damals der erste Playboy-Club in Chicago eröffnet worden. Seit 15 Jahren erzielt er mit dem Casino in London gigantische Gewinne. Der weiß genau, was für den Playboy auf dem Spiel steht.
Wir sind auf handfeste Beweise gestoßen. Alles deutet darauf hin, dass das Casino illegale Methoden nutzt, um wohlhabenden Kunden Vorteile zu verschaffen.
Was genau?
Ganze Listen von VIPs haben aller Wahrscheinlichkeit nach ihre Einsätze mit ungedeckten Schecks getätigt. Das Casino hat die Papiere wochenlang in Schubladen einbehalten, ohne sie einzulösen. Faktisch hat Playboy damit zinslose Kredite in Millionenhöhe erteilt.
Eine regelrechte Gelddruckmaschine.
Unseren Informationen nach wurden Einsätze auch per Telefon entgegengenommen. Und sogar hochrangige Leute aus der Casino-Direktion selbst haben an den Tischen ihrer eigenen Clubs gespielt.
Der Ermittler schüttelt fassungslos den Kopf. Wusstest du, dass sich Hefner und Lowndes für die Cluberöffnung in New York die Schanklizenz mit Schmiergeldzahlungen geholt haben?
Mich wundert gar nichts. Playboy scheint sich gerne allen Regeln zu widersetzen und scheffelt damit Gewinne, die ausreichen würden, um ein ganzes Viertel in London aufzukaufen. Victor Lowndes ist der bestbezahlte Manager in ganz Großbritannien. Er lebt zusammen mit einem Playmate in einem Anwesen mit 42 Zimmern und geht mit Prinz Charles jagen. Aber seine Rechnung hat er ohne die britischen Behörden gemacht.
Ah, ich glaube, dein Kollege will dir was sagen. Wir sind oben fertig.
Okay. Wir sehen uns auf der Wache.
Das war's dann wohl mit dem profitabelsten Casino der Welt. Wenn du mich fragst, können die den Laden hier dicht machen.
Mal sehen, wie das Gericht entscheidet. Aber wenn das nicht das Ende von Playboy ist, dann ist es zumindest der Beginn vom Ende.
In der US-Zentrale löst die Nachricht über die Razzia im Londoner Playboy-Casino Panik aus. Das Glücksspielgeschäft in Großbritannien ist das wirtschaftliche Rückgrat des Unternehmens. Mit jährlich knapp 39 Millionen US-Dollar, in heutiger Kaufkraft in etwa 160 Millionen Euro, ist es fast fünfmal so lukrativ wie das Magazin und sorgt für mehr als 80% des Playboy-Gesamtgewinns. Wenn die Glücksspiellizenz in Großbritannien entzogen wird, droht Playboy, sein finanzielles Fundament zu verlieren. Hefner entscheidet sich zu einem drastischen Schritt. Er entlässt seinen langjährigen Partner Victor Lowndes aus dem Unternehmen. Damit hat nicht nur die Playboy-Club- und Casino-Kette ihren Leiter verloren, auch eine mehr als 30-jährige Männerfreundschaft zerbricht. Aber das Opfer ist vergeblich. 1981 verbietet ein Londoner Gericht Playboy die Wiederaufnahme des Casino-Betriebs. Infolge der Anschuldigungen aus Großbritannien verliert Playboy zudem auch das Vertrauen der US-Behörden. In Atlantic City scheitert Hefner an der Lizenz für sein erstes Casino in den USA. Der Bau des Clubs hat bereits mehrere Millionen US-Dollar verschlungen. 1981 muss auch Derek Daniels seinen Posten als Finanzchef räumen. Ein Millionendefizit, das Playboy endgültig an den Rand des Ruins treibt. Innerhalb weniger Monate hat das Unternehmen nahezu 200 Millionen US-Dollar verloren, umgerechnet heute etwa 650 Millionen Euro. Hefner sieht jetzt seine letzte Chance, das Ruder rumzureißen. Mit einer Frau, die bereits Teil des Systems ist, obwohl sie allen Grund hätte, sich dagegen zu stellen. Mai 1982, in Los Angeles. Im Garten der Playboy-Villa stehen festlich gedeckte Tische. Fast 200 Leute haben sich zum alljährlichen Playmate of the Year Lunch versammelt. Während Bunny-Kellnerinnen Getränke servieren, tritt Hugh Hefner in weißer Schlaghose auf eine Bühne.
Playboy hat keine leichte Zeit hinter sich. Aber was hilft das Klagen und Trauern? Wir müssen nach vorne blicken. Das Playmate des Jahres 1982 ist die zauberhafte Miss Shannon Tweed.
Eine Anfang 20-jährige Frau mit blonder Föhnwelle betritt die Bühne. Hefner küsst sie auf den Mund.
Dieser Titel ist mir eine große Ehre.
Ich bin als eines von 7 Kindern mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Wir haben von Sozialhilfe gelebt. Ich verdanke Herr viel.
Oh, Darling.
Ich liebe dich.
Ich dich auch, mein Schatz. Als Teil der Auszeichnung erhältst du wie alle Playmates des Jahres einen Scheck über 100.000 US-Dollar, eine goldene Armbanduhr und einen pinken Jaguar.
Oh ja!
Ich möchte dieses Event nutzen, um euch noch eine Frau vorzustellen. Aber kein Playmate. Es ist die neue Playboy-Präsidentin. Und ich bin sehr stolz auf sie. Denn sie ist meine Tochter, Christy Hefner.
Hugh Hefners älteste Tochter Christy, 29 Jahre alt, dunkle, schulterlange Haare, gibt ihrem Vater einen flüchtigen Kuss auf die Wange.
Wie viele wissen, bin ich bereits seit 7 Jahren im Playboy-Unternehmen tätig. Eigentlich wollte ich nach meinem Bachelorabschluss in Literatur nur für ein Jahr die Geschäftsluft schnuppern. Aber ich habe Gefallen an den Herausforderungen gefunden. Langweilig wird es mit Hef nie. Seit der Scheidung meiner Eltern war Hef nur selten bei uns zu Besuch. Erst im Erwachsenenalter habe ich verstanden, wie beeindruckend es ist, was mein Vater auf die Beine gestellt hat. Playboy hat fast 30 Jahre Geschichte geschrieben. Ich freue mich, nun als Präsidentin und als Frau in leitender Rolle die Zukunft der Marke zu gestalten.
Mit der Ernennung seiner Tochter zur Finanzchefin und Präsidentin geht Hefner mehrere strategische Schritte. Einerseits setzt er dem Image eines frauenfeindlichen Unternehmens etwas entgegen. Andererseits erlangt er die vollständige finanzielle Kontrolle über sein Imperium zurück. Als Firmengründer, CEO und Chefredakteur behält er das Sagen über die Inhalte des Magazins und ein Vetorecht für sämtliche Entscheidungen seiner Tochter. Unter Christy Hefner beginnt der tiefgreifendste Umbau der Unternehmensgeschichte. Immer mehr Mitarbeiterinnen steigen aus unteren Positionen in Führungsrollen auf. 1983 erhält erstmals eine Journalistin eine eigene Kolumne. Das Magazin und seine Marke sollen nicht mehr nur Männer, sondern auch Frauen und Paare ansprechen. Christy Hefner kappt weitere unrentable Geschäfte ab und schließt auch die ältesten Playboy-Clubs in New York, Los Angeles und Chicago. Was für ihren Vater einem Schock gleichkommt, folgt für seine Tochter einer klaren Analyse. Das bisherige Geschäftsmodell des Playboys hat keine Zukunft. Um zu überleben, muss sich Playboy neu erfinden. Der Medienkonsum verschiebt sich Anfang der 1980er Jahre weg von Magazinen hin zum Fernsehen. Playboy nutzt das Potenzial des aufkommenden Privatfernsehens und launcht im November 1982 seinen eigenen Sender. Playboy TV läuft zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens. Die Inhalte sind eine Mischung aus Erotikfilmen, Musikvideos und Low-Budget-Eigenproduktionen. Trotz umfassender Restrukturierungen schreibt das Unternehmen Mitte der 1980er Jahre immer noch Verluste. Aber Erholung ist in Sicht. Oktober 1984. Im Playboy Wolkenkratzer in Chicago. In der Vorstandsetage im 8. Stock findet eine Redaktionskonferenz statt. Präsidentin Christy Hefner lächelt in die Runde leitender Redakteurinnen und Redakteure. Sie trägt ein breites Sakko mit Schulterpolstern. Die dunklen Haare sind zu einer voluminösen Dauerwelle frisiert.
Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass wir im zweiten Jahresquartal 1984 zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder Gewinne verzeichnen. Zu verdanken ist das nicht nur dem Zuwachs von Playboy TV, sondern auch dem Erfolg unserer neuen Playboy-Spezialausgaben. Es scheint, dass unsere Leser die College Girls besonders reizvoll finden.
Ein junger Redakteur in trendiger Jeansjacke platziert einige Ausschnitte einer aktuellen Playboy-Sonderausgabe auf einer magnetischen Tafel. Zu sehen sind junge Frauen,
nackt zwischen den Stockbetten eines Schlafsaals ihres Studentenwohnheims.
Mit der Spezialausgabe College Girls treffen wir den Zahn der Zeit. Wir bedienen die steigende Nachfrage nach expliziten Bildern, ohne die Grenze zum Vulgären zu überschreiten. Bei diesen Mädchen handelt es sich um echte Studentinnen von realen Universitäten. Damit schaffen wir Nahbarkeit zur Marke.
Das gute alte Girl-Next-Door-Prinzip. Playboys Erfolgsformel bleibt einfach immer knackig.
Eine Mitarbeiterin mit toupiertem Kurzhaarschnitt meldet sich zu Wort.
Es gibt Berichte von einer Studentin aus Ohio, die aufgrund ihres Erscheinens im Playboy nicht heiraten darf. Der Priester ihrer Gemeinde weigert sich, sie kirchlich zu trauen. Und mehreren Studentinnen aus Texas droht der Rauswurf aus der Uni.
Provokation hat nun mal ihren Preis.
Christy Heffner erhebt sich von ihrem Sessel.
Ich möchte, dass eins klar ist. Playboy ist ein Verbündeter des Feminismus. Daher werden wir den Frauen, denen die Exmatrikulation droht, juristischen Beistand versprechen. Möglichst öffentlichkeitswirksam, versteht sich.
Heffners Assistentin betritt den Raum. Sie flüstert der Playboy-Präsidentin hinter vorgehaltener Hand etwas zu. Deren Augen öffnen sich überrascht.
Ein Fotograf aus New York bietet uns exklusive, bislang unveröffentlichte Nacktaufnahmen an. Von Vanessa Williams.
In der Redaktionsrunde gehen aufgeregte Blicke hin und her.
Vanessa Williams?
Sie wurde doch gerade zur ersten schwarzen Miss America gekürt. Die Bilder stammen aus einem früheren Shooting, lange vor ihrem Titelgewinn.
Wie damals mit Marilyn Monroe. Das als Cover-Story würde die Auflage explodieren lassen.
Mir ist klar, welchen Effekt das auf die Verkaufszahlen hätte, aber Vanessa Williams ist auf den Bildern vermutlich nicht mal volljährig. Und sie hat uns ihr Einverständnis nicht gegeben.
Ja, so wie Marilyn damals bei der ersten Ausgabe. Das brachte einen nie dagewesenen Erfolg.
Aber die Zeiten haben sich geändert. Und damit auch der Playboy. Das können wir nicht verantworten.
Playboy lehnt die Veröffentlichung der Nacktaufnahmen ab. Wenige Wochen später publiziert der Rivale Penthouse die Fotos der amtierenden Miss America Vanessa Williams. Die Ausgabe verkauft sich mit knapp 6 Millionen Exemplaren spektakulär und wird zur erfolgreichsten der Penthouse-Geschichte. Williams tritt unter dem Druck der Öffentlichkeit als Miss America zurück. Playboy hat sein Image als frauenfreundlicheres Unternehmen zwar verteidigt, aber nur wenige Monate später bekommt Playboy erneut unveröffentlichte Aktfotos angeboten. Diesmal von der aufstrebenden Pop-Ikone Madonna, entstanden vor dem Beginn ihrer Karriere 1979. Diesmal schlägt Playboy zu, noch bevor Penthouse zum Zug kommt. Mit den Bildern landet das Magazin einen seiner größten Erfolge. Doch legt dabei offen, dass auch für Christy Heffner Marktlogik schlussendlich mehr zählt als Moral. Playboy gerät in eine schwere Identitätskrise. Zwischen Versprechen und Verkaufsformel verliert das Unternehmen das, was es einst ausmachte, seinen revolutionären Charakter, und droht das zu werden, was es nie sein wollte. Langweilig. ...1985, an der University of California, in einem gut gefüllten Hörsaal. Eine Professorin mit dunklem Kurzhaarschnitt betätigt einen Diaprojektor.
In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit der Verbindung von Popkultur, Politik und Geschlecht. Hier sehen Sie ein Cover des Magazins Hustler. Eine nackte Frau wird durch einen Fleischwolf gedreht. Eine Provokation auf die Kritik, Pornografie mache Frauen zu Fleisch. Herausgeber Larry Flint überschreitet bewusst Grenzen. Je größer der Tabubruch, desto höher die Verkäufe.
Eine Studentin mit kinnlangen Locken lässt eine Kaugummiblase platzen.
Die Playmates wirken dagegen ja harmlos, um nicht zu sagen normal.
Die Professorin nickt.
Und genau darin liegt die Kritik.
Das Playboy-Magazin als ältestes und bedeutendstes seiner Sparte hat es erst normalisiert, dass nackte Frauen eine allseits verfügbare Verkaufsware sind. Vor Hugh Hefner galt Erotik und Pornografie als sittenwidrig und war verboten. Hier sehen wir Auszüge der Playboy-Spezialausgabe College Girls. Was fällt euch auf? Ja, bitte? Die Frauen wirken alle sehr jung, ihre Posen unterwürfig. Der Kamerablickwinkel ist von oben herab. Wir sprechen hier vom sogenannten männlichen Blick. Die Kamera positioniert sich als heterosexueller Mann. Die Frau im Bild erscheint nicht als Subjekt, sondern als Objekt.
Es geht nicht um sie, sondern um das Gefühl des Betrachters.
Aber die Frauen machen das doch aus freier Entscheidung heraus.
Damit kommen wir zum nächsten Begriff. Neoliberale Sexualökonomie. Freiheit ist relativ, wenn Männer mit Geld den Ton angeben. Gerade bei Studentinnen nutzt Playboy aus, dass sich viele durch ihr kostspieliges Studium hoch verschuldet haben. Die meisten sind so jung, dass sie die langfristigen Konsequenzen nicht überblicken können. Wir leben eben in einer Welt, in der Frauen, die sich für den Playboy ausziehen, dafür beschämt und stigmatisiert werden. Anders als die Männer, die ihn kaufen.
Ja, mein Vater zum Beispiel. Oder der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten.
Später sehen viele kaum noch andere Perspektiven als eine Karriere in der Erotik- oder Pornoindustrie. Für manche mag dieser Markt verlockend sein, aber er ist schnell vergänglich. Das durchschnittliche Alter der Playmates liegt bei 21 Jahren. Ja, bitte? Das Schönheitsideal, das der Playboy setzt, ist für viele unerreichbar. Die Playmates sind fast ausschließlich jung, weiß und dünn. Das erweckt den Eindruck, dass Menschen außerhalb dieses Schemas grundsätzlich weniger begehrenswert sind. Und diese Brüste sind ja offensichtlich auch nicht echt.
Ein Student in bunter Trainingsjacke hebt die Hand.
Ist der Playboy unter Christy Hefner also schlimmer als unter ihrem Vater, weil Unterdrückung mit feministischem Anstrich passiert?
Eine interessante Beobachtung. Aber die entscheidende Frage ist nicht, ob der Playboy gut oder schlecht ist. Uns interessiert, was diese Bilder über unsere Gesellschaft verraten.
Während Playboy für viele feministische Stimmen ein Symbol sexistischer Marktlogik bleibt, verliert das Magazin für andere schlichtweg an Reiz. Nacktheit und Erotik finden sich inzwischen im Fernsehen und auf Plakatwerbungen. Das einst revolutionäre Blatt verliert das, wofür es einst bekannt wurde, seine Vorreiterrolle. 1985 erleidet Hefner nach Jahrzehnten seines exzessiven Lebensstils einen Schlaganfall und zieht sich zusehends in seiner Villa in L.A. zurück. Die Marke droht ihr wichtigstes Gesicht zu verlieren. Christy Hefner setzt verstärkt auf Shooting-Kooperationen mit Prominenten. Bis in die 90er Jahre posieren Carmen Electra, Sharon Stone, Cindy Crawford und LaToya Jackson für den Playboy. Anders als bei Studentinnen und anderen Laienmodels versichert Christy Hefner den Stars neben hohen Gagen die volle Kontrolle über die Bilder und setzt dabei auf eine Fotografin mit einem hohen ästhetischen Anspruch, Marilyn Grabowski. 1989 wird die 22-jährige Pamela Anderson zum ersten Mal Playmate des Monats. Zuvor nur aus Werbungen bekannt, entwickelt sich die Kanadierin mit insgesamt 14 Titelbildern zur meist abgebildeten Frau der Playboy-Geschichte. Für Anderson wird die Zusammenarbeit mit Playboy zum Sprungbrett in eine internationale Karriere, für die Marke zum Gesicht einer neuen Ära. Unter Christy Hefner hat sich das Playboy-Unternehmen von einem Hotel- und Clubgiganten zu einem effizienten Medienhaus verschlankt und setzt auf Bescheidenheit statt auf Protz. Am Ende einer 7-jährigen Sparpolitik zieht Playboy 1989 aus dem mehrstöckigen Wolkenkratzer in ein kleineres Büro in Chicago um. Hugh Hefner hat sich vollständig aus der Geschäftsleitung zurückgezogen und geht privat einen Schritt, mit dem niemand gerechnet hat. Juli 1989. Im Garten der Playboy-Villa in L.A. ist ein Blumenbogen aus weißen Rosen aufgespannt. Rund 200 geladene Gäste in festlicher Kleidung erheben sich von ihren weiß umhüllten Stühlen.
Das Playmate Kimberly Conrad, Mitte 20, blond und schlank, schreitet in Begleitung ihres Vaters auf einen Altar zu.
Danke, Dad.
Pass gut auf sie auf, Hef.
Hugh Hefner, inzwischen 63 Jahre alt, nickt seinem künftigen Schwiegervater zu. Neben Hefner stehen seine Tochter Christy, sein Sohn David, beide Mitte 30, sowie sein 61-jähriger Bruder Keith. Ein Trauredner in weißem Gewand lächelt ins Publikum.
Wir haben uns heute hier versammelt, weil der bekannteste Junggeselle der Welt in den Hafen der Ehe eintreten will. Hef, erinnerst du dich denn an gar nichts mehr von alledem, was du über die Jahre gesagt hast?
Jo Hefner schenkt dem Mann aus dem Publikum einen bewegten Blick. Es handelt sich um den Schauspieler Bill Cosby, seit vielen Jahren ein enger Freund.
Oh, Bill, ich habe mein ganzes Leben darauf gewartet, diese Frau zu finden.
Kimberly Conrad hebt ihren schweren Schleier.
Das ist kein Playboy-Stunt. Wir meinen es ernst. Hef und ich wollen eine Familie gründen.
Bevor es sich hier noch jemand anders überlegt, legen wir mal los. Hugh Marston Hefner, wollen Sie die hier anwesende Kimberly Conrad heiraten? So antworten Sie mit Ja, ich will.
Ja, ich will.
Habt ihr das auch alle gehört? Er hat es gesagt.
Ja, Halleluja, ja. Bruder.
Miss Conrad?
Ja, ich will.
Etwas abseits, am Tor der Villa, beobachtet ein Sicherheitsmann im Anzug das Geschehen. Neben ihm steht die ehemalige Bunny-Kellnerin und langjährige Playboy-Mitarbeiterin PJ Maston. Sie raucht eine Zigarette.
Wenn die alle wüssten, was hier sonst so abgeht.
Maston deutet auf den Schauspieler Bill Cosby, der gerade Hefner und seine Braut beglückwünscht. Schon seit den frühen 80er Jahren kursieren Gerüchte und Anschuldigungen gegen den landesweit bekannten Schauspieler und Comedian Bill Cosby, über Jahrzehnte vielgesehener Partygast in Hefners Anwesen. 1974 soll er eine Minderjährige in der Playboy-Villa zum Sex gezwungen haben. Erst ein halbes Jahrhundert später, im Jahr 2022, wird Cosby von einem Gericht in Kalifornien dafür schuldig gesprochen werden. Auch Hugh Hefner wird sich erst unter dem Druck von immer mehr Klagen gegen Cosby Mitte der 2010er Jahre äußern und beteuern, von den Straftaten nichts mitbekommen zu haben. 1995 verzeichnet das Unternehmen unter der Leitung von Christy Hefner einen Gesamtumsatz von rund 127 Millionen US-Dollar, umgerechnet heute in etwa 246 Millionen Euro. Ein Großteil des Gewinns generiert sich aus dem Magazin und seinen exklusiven Bildinhalten bekannter und unbekannter Frauen. Doch Playboys Geschäftskern soll bald gewaltig ins Wanken geraten. Mit dem Einzug des Internets in Privathaushalte Anfang der 90er Jahre wird Erotik-Content jederzeit verfügbar. Mit nur einem Klick. Christy Hefner erkennt das Potenzial. 1994 wird Playboy zu einem der ersten Unternehmen mit eigener Website samt Bezahlschranke. Eine technologische Innovation. 1996 entsteht mit dem Playboy Cyber Club das erste exklusive Online-Angebot, das neben Bildern auch Videos und Live-Chats mit Playmates verspricht. Die Nachfrage ist so groß, dass die Server beim ersten Start zusammenbrechen. Ende 1997 in Chicago. In der neuen Playboy-Online-Redaktion. In einem Großraumbüro sitzen zwei Mitarbeitende mit Headsets vor flackernden Röhrenmonitoren. Eine Redakteurin mit randloser Brille nippt an ihrem Kaffeebecher.
Die Live-Chats sind heiß begehrt. Wir haben über 1000 Anmeldungen für heute Abend, 20 Uhr.
Schon faszinierend, dass tausende Männer ihren Freitagabend damit verbringen, auf ein kaum erkennbares Foto einer Frau zu starren, die sie nie treffen werden. Und darunter ist ein Textfenster, in dem hunderte Männer gleichzeitig Hi tippen.
Es dauert im Schnitt fast 5 Minuten, bis die Antwort im Chat erscheint. Das Foto vom Playmate aktualisiert sich jetzt aber rund alle 30 Sekunden. Dann bleiben die User hoffentlich länger dran.
Schau mal, wir haben alle Magazinausgaben von 1953 bis heute eingescannt und hochgeladen.
Amüsiert scrollt der Redakteur durch die digitalisierten Magazinausgaben der 80er Jahre.
Oh Gott, diese Frisuren. Überall Dauerwellen und Neonfarben. Stell dir vor, diese Frauen gehen jetzt auf die 50 zu.
Konnte ja niemand ahnen, was das Internet mal anrichten würde. Von jetzt an sind all die vergessen geglaubten Bilder jederzeit abrufbar. Moment. Was ist denn das? Die Redakteurin kneift die Augen zusammen. Auf dem flackernden Bildschirm ihres Kollegen ist eine selbstgebaute Website zu sehen.
Diese grellen Farben machen die Bildüberschrift fast unlesbar. Chatte hier live mit dem Playmate des Jahres 1981 persönlich.
Das ist die Website vom Playmate Terry Wells. Sie nutzt unseren Markennamen und verkauft damit eigene Abos. Das verstößt gegen das Markenrecht. Ich melde das der Geschäftsführung. Playboy verklagt das Playmate Terry Wells wegen unerlaubter Nutzung der Marke für eigene kommerzielle Zwecke. Aber das Gericht entscheidet zu ihren Gunsten. Die Verwendung der Begriffe gilt als zulässig. Für den Playboy ein Warnsignal. Die Kontrolle über die Marke und über die Frauen, die sie verkörpern, droht zu entgleiten. Für das Playboy-Unternehmen wird der technologische Wandel zur bislang größten Bedrohung. Zeitgleich scheint sich der bekannteste Junggeselle der Welt zur Ruhe zu setzen. Seit der Hochzeit mit Kimberly Conrad holt er das Leben nach, aus dem er Ende der 50er Jahre bewusst ausgebrochen ist. Hefner wird erneut Vater zweier Söhne. Die Menschen wandelt sich vom Party-Hotspot zur Familienresidenz. 1992 hat sich der Playboy-Chef eine Grabstätte direkt neben der von Marilyn Monroe gekauft. Der Frau, der er den Erfolg des Playboys zu verdanken hat und die er dennoch nie dafür entlohnte. Doch nach 9 Jahren Ehe gibt Hugh Hefner die Trennung von seiner zweiten Frau bekannt und entdeckt kurz darauf eine neue Pille, die dem alten Junggesellen ein unerwartetes Comeback bringt. Viagra. Die Ära der Reality-TVs in den frühen 2000er Jahren werden Hugh Hefner endgültig zur Kultfigur im Bademantel machen. Bekannt dafür, mit über 70 Jahren 7 Freundinnen gleichzeitig zu haben. Aber es setzt sich auch eine Welle der Aufarbeitung in Gang. Immer mehr Playmates, Bunnies und Ex-Freundinnen von Hefner brechen das Schweigen. Eine Reihe von Enthüllungen werden den Blick auf Hefners Bunny-Business für immer verändern. Und viele Jahre später wird ausgerechnet die deutsche Grünen-Politikerin Ricarda Lang Werbung für die deutsche Playboy-Ausgabe machen. Das war Folge 3 von 4. Von Imperium, die Playboy-Story von Studio J. Wenn du mehr erfahren willst über Hugh Hefner, empfehlen wir dir das Buch Mr. Playboy, Hugh Hefner and the American Dream von Stephen Watts. Sowie die Doku-Reihe Secrets of Playboy der Regisseurinnen Alexandra Dean und Aline Nelson. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Franka Frey hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producerin Helene Feldmeier. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Axinia Dorn gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.